Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Es gibt ja immer mehr richtig heiße Tage in den Sommermonaten und im Jahresmittel bleibt es auch vielfach einfach zu trocken. Der Klimawandel ist vor allem in den Gärten deutlich spürbar. Wer hinter dem Haus oder in einem Kleingarten Gemüse und Obst oder Zierpflanzen zu versorgen hat, der muss ordentlich wässern. Das bedeutet dann Gießkannen schleppen oder den Schlauch mehrmals in der Woche ausrollen und das Wasser laufen zu lassen. Viele fragen sich deshalb, wie sie ihren Garten vielleicht umgestalten können, damit der Wasserverbrauch geringer wird und die Arbeitsbelastung eben auch nachlässt. Welche Pflanzen kommen gut mit Hitze und Trockenheit zurecht? Genau um diese Frage soll es in diesem Natur- und Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen gehen. Ich bin Ralf Walter und spreche mit Ingmar Guldner, Gartenmeister im Berggarten Hannover.
Ja, hallo Ralf.
Ingmar, zunächst mal die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Gärtnermeister und einem Gartenmeister?
Gartenmeister ist ja die Stellenbezeichnung, die ich innehabe. Der Gärtnermeister ist letztlich der Ausbildungsstand, also mit einer Gärtnerprüfung, Gärtnermeisterprüfung dann abgeschlossen.
Okay, Ingmar, dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Ich habe schon gesagt, Trockenheit nimmt zu. Ja, es regnet nicht mehr so häufig. Das stellt ja viele Gärtnerinnen und Gärtner vor große Probleme. Und sie suchen dann nach einem Ausweg. Es gibt ja in Niedersachsen schon Zeiten, da hat man 30 Sonnentage am Stück. Das ist ja kein Zuckerschlecken. Also wäre so eine Alternative vielleicht, dass wir hier Kakteen pflanzen in Niedersachsen.
Ja, die Ausrichtung geht natürlich dahin, dass man schaut, das ist ja auch viel eine Besucherfrage, welche Pflanzen halten es denn aus, ohne dass man mit der Gießkanne quasi daneben steht und sie dauernd versorgen muss. Und da muss man schon sagen, es gibt viele, die einfach weniger Wasser brauchen, aber eine Pflanze, die kein Wasser braucht, da wird es natürlich schwierig. Aber da gibt es natürlich von bis. Und Kakteen, wenn du das schon so ansprichst, unser Wüstengarten zum Beispiel, der bekommt natürlich extrem wenig Wasser, aber auch nicht gen Null. Da schnappen wir auch nochmal das Gießgerät oder sowas bei ganz extremen Hitzeperioden. Auch da geht das natürlich nicht ohne. Wobei Kakteen ja dann wieder auch die nächste Komponente mit hineinbringt, das ist halt die Winterhärte.
Okay, aber Kakteen sehen ja auch vielleicht für manche sehr interessant aus, aber die Allgemeinheit bevorzugt vielleicht doch eher noch andere Pflanzen. Gucken wir mal in eine Landschaft, in der es auch häufig trocken und heiß ist. Das ist die Prärie in Nordamerika. Ja, da ist es richtig kuschelig manchmal. Welche Pflanzen wachsen denn da so?
Prärie, das ist ja ein großes Thema. Also wir haben ja hier im Berggarten den Präriegarten. Und jetzt stellt man sich natürlich den Präriegarten so in Nordamerika dann 1:1 so vor. So ist das natürlich nicht, weil wir haben hier vielleicht in der Prärie 10, 15, 20% Gräser. In der herkömmlichen Prärie sind es dann 90, 95, 96% Gräser. Und der Rest, diese 3, 4% sind dann die Blütenstauden, die dort natürlich überall, je nach Areal, dann vorkommen. Und diese Vorstellung, die muss man erstmal umwandeln. Ne? Das heißt, wir sprechen immer von Präriegärten und nicht von dieser Weite. Also jetzt für uns ist ja das so, als Europäer sind wir ja gewohnt, Quadratmeter zu zählen. Und die Prärie, das ist natürlich erstmal eine unfassbare Weite, die ja durch die ganzen Staaten von Texas bis zum Norden nach Saskatchewan, im Westen von Montana, New Mexico, nach bis Wisconsin und so weiter, also eine gigantische Fläche ausmacht. Und das jetzt in einen Garten zu pressen, das ist erstmal die erste Herausforderung. Deswegen Präriegarten und nicht Prärie in meinem Garten.
Gut, und ihr reitet ja auch hier nicht mit Pferden durch den Garten. Aber das wäre schon so eine Ausrichtung, also dass man sagt, Prärie, das ist schon etwas, wo die Pflanzen ja mit weniger Wasser zurechtkommen müssen und das auch gut schaffen. Also wenn ich jetzt vorhabe, auch in meinem Garten einen Präriegarten anzulegen oder Teile des Gartens dahingehend umzugestalten, wie müsste der Boden sein, wie müsste der Standort sein? Sonnig, halbschattig, Lehmboden oder eher sandiger Boden?
Ja, das Entscheidende ist eigentlich für Prärie-Pflanzen die Tiefgründigkeit. Das ist ja tief schwarze Erde, die sich in Jahrtausenden aufgebaut hat durch immer wieder Grashalme, die verrotten Horizont zu Horizont, wenn man jetzt von der Prärie ausgeht. Wenn ich das in meinen kleinen Garten, sage ich jetzt mal so, übertrage, dann brauche ich auch diese Tiefgründigkeit. Und dann ist es kein klassischer Sandboden, so wie man das von Heide oder sonstigen kennt, sondern eher mit Lehm, also eher so einer, der auch Wasser und Nährstoffe speichern kann.
Also so soll er aufgebaut sein. Wenn ich aber in der Lüneburger Heide wohne und möchte unbedingt einen Präriegarten mir hinters Haus pflanzen, dann kann ich natürlich auch sehen, dass ich den Boden so ein bisschen ja anreichere. Da gibt es ja so Bodenzuschlagstoffe, Bentonit und ähnliches.
Bentonit ist eine sehr gute Möglichkeit. Vielleicht hat auch jemand noch Kontakte, dass man Lehmboden, dass man verschiedenes auch über Humus dann verbessert, Kompostgaben und so weiter. Und wichtig ist letztlich, dass man dann nur Kompromisse macht. Die Frage ist, welches Bild verfolgt man? Also auch Präriepflanzen können ja also richtig als Prachtstaude bewertet werden. Und wenn sie dann nicht ganz so gut versorgt sind oder eher in diesen Mangelbereich kommen, dann sind sie halt nicht so üppig. Aber manche mögen das dann und nehmen das dann auch in Kauf. Und je nachdem, wie der Boden ausgestattet ist, so kann man das Ergebnis erwarten.
Gibt es denn so eine Faustformel, dass man sagen kann, naja, wenn ich schon anfangen will, so eine Mindestgröße sollte er schon haben, der Teil meines Gartens, der dann in einen Präriegarten umgewandelt wird, damit man überhaupt eine Art Wirkung erzielen kann?
Eigentlich nicht. Also eine Größe ist nicht so entscheidend. Es ist die Frage, in welche Richtung gehe ich. Ich kann ja auch die Präriestauden nehmen und architektonisch anordnen oder ich sage jetzt mal so lapidar als Pfannkuchen, dann immer so 2er, 3er Quadratmeter Grüppchen oder sowas richtig massieren. Oder ich habe eine naturnahe Pflanzung. Die Frage ist, welche Atmosphäre möchte ich so haben? Möchte ich dieses American Way of Life, das heißt diese Großzügigkeit, diese Vielfalt, diese Wiesenartigkeit haben? Dann brauche ich natürlich eine bisschen größere Fläche, weil das heißt so 100 Quadratmeter oder sowas wäre dann natürlich schon toll. Man kann sich das natürlich im Berggarten anschauen. Hier sind ja rund 5000 Quadratmeter zusammen mit dem Schmuckstaudenbereich bepflanzt und dann sieht man, kriegt man schon so einen kleinen Eindruck, dass es letztlich auch noch immer zu eng ist, weil normal will man ja dann auch diese Stimmung der welligen Landschaft so ein bisschen aufnehmen und wenn die Gräser dann dort mit dem Windhauch durchstoben werden und sich so leise im Wind bewegen, diese Atmosphäre kriegt man natürlich erst bei höheren Flächen dann.
Es wird immer heißer draußen übers Jahr betrachtet und auch immer trockener und viele Menschen überlegen, wie sie denn ihren Garten vielleicht so ein bisschen umgestalten können, damit das Gießen nicht so anstrengend wird. Also andersherum gesagt, welche Pflanzen kann ich mir vielleicht in den Garten setzen, damit ich weniger Wasser in den Garten bringen muss? Welche Pflanzen vertragen die Trockenheit besser? Und das sind eben gerade auch die Pflanzen aus der nordamerikanischen Prärie. Und darüber sprechen wir ja jetzt, insbesondere über die Pflanzen, die da rein sollen. Also Ingmar Guldner ist mein Gesprächspartner, Gartenmeister im Berggarten in Hannover, Profi in Sachen Präriegarten. Ingmar, was gehört denn rein? Welche Pflanzen soll ich da hinsetzen?
Ja, viele sind ja allseits bekannt, hast du ja auch schon genannt, den Sonnenhut, die Sonnenbraut, das Mädchenauge, sehr schön mit seinen schönen Blüten, staudige Sonnenblumen, gibt es viele Arten, Astern ist natürlich ein ganz großes Thema, die Seidenpflanze oder auch der rote Sonnenhut, die Prachtscharte, Ehrenpreis, Goldrute, also da kann man sich aus einem reichhaltigen Sortiment bedienen. Wo ich viel gefragt werde, das ist natürlich, wo bekomme ich die her? Also das eine ist natürlich das Grundsortiment, was man, glaube ich, in jedem Gartencenter so einigermaßen gut bekommt. Das andere ist natürlich dann tendenziell in gut sortierten Staudengärtnereien, wo man sich dann mal orientieren muss. Aber da ist das auch angekommen, dieses Thema der Präriepflanzen. Ne? Was natürlich Prärie entscheidend ist, da muss man sich ein bisschen vorher Gedanken machen, das ist zu überlegen, wie viel Gräser möchte ich denn hineinhaben. Ne? Typische Präriegräser sind ja das Indianergras, die Rutenhirse, die ja so einen schönen Herbstton, so eine schöne Herbstfärbung dann haben kann. Das Büffelgras, Moskitogras, das Vanillegras zum Beispiel auch.
Gut, jetzt kommen wir aber von Nordamerika wieder in die norddeutsche Tiefebene zurück. Du hast ja schon einige Pflanzen eben angesprochen, die da rein gehören in den Präriegarten. Ich muss mir natürlich auch überlegen, will ich da eine Art Struktur reinbringen? Ich will ja vielleicht nicht alles kunterbunt durcheinander pflanzen. Da könnte man sich ja auch so einen kleinen Pflanzplan vorher zurechtlegen. Und es gibt ja eben, ja, wenn wir mal auf die Strukturen gucken, einmal die waagerechte und die senkrechte, wenn ich die erstmal vielleicht ansprechen will. Für die waagerechte Struktur, da könnte ich die Fetthenne zum Beispiel nehmen oder die Schafgarbe, die haben ja eher so flache Blütenteller. Welche könnten eben bei der waagerechten Struktur noch eingesetzt werden?
Ja, waagerecht ist das, was letztlich ja auch ein bisschen Fläche bildet. Also der Teppichphlox ist nochmal so eine schöne im niedrigeren Bereich. Dann haben wir das Büffelgras, was vielleicht den Saum dort ummantelt und noch verschiedene andere.
Und wenn wir jetzt mal von der waagerechten zur senkrechten Struktur kommen, das soll ja auch ein bisschen nach oben gehen. Also man will ja auch ein bisschen Höhe hineinbekommen. Da gibt es zum Beispiel die Blauraute, die Indianernessel oder auch den Sonnenhut. Welche hättest du da noch, die man für die senkrechte Struktur bestens pflanzen könnte?
Ja, die Senkrechte ist natürlich überwiegend die Pflanzen, die jetzt, wenn wir von den Blütenstauden ausgehen, die Blüte zur Sonne neigt, um auch auf die Insekten dann natürlich abzusehen, wie der Bronze-Felberich. Wir haben hier so eine schöne Sorte Firecracker, die so ein dunkles Blatt hat, oder der staudige Hibiskus. Das sind natürlich alles Pflanzen, die sich erst so in der zweiten Jahreshälfte so richtig entwickeln. Das macht sie übrigens auch wertvoll, weil dort ja gar nicht mehr so viel in unseren Gärten los ist, auch für Insekten. Und so haben wir auch dann noch eine schöne Bienenweide. Ne? Es gibt noch ganz viele andere, so wie der kanadische Wandelklee oder die Kompasspflanze, auch so eine ganz tolle Pflanze, die ihre Blätter in Nord-Süd-Richtung bringt, und dann kann man quasi, wenn man keinen Kompass dort hat und sich orientieren möchte, daran so ein wenig natürlich orientieren. Aber man muss natürlich überlegen, wo man sich im weiten Wilden Westen, wenn man wieder in die Prärie springen, in die urtümliche, dann darauf verlässt. Das ist dann natürlich immer die Frage.
Gut, in meinem eigenen Garten sollte ich dann schon wissen, wo Norden und Süden ist. Ja, wenn ich so einen Garten anlegen will, so einen Präriegarten, wann sollte ich damit loslegen?
Grundsätzlich ist ja die Bodenvorbereitung gut. Wir haben hier gerade ein neues Stück im Berggarten jetzt angelegt und dort bis 60 cm tief wirklich durchgearbeitet, gelockert, verschiedene Bodenverbesserungsmittel eingebracht. Das ist im Frühjahr und dann wird gepflanzt, und es ist erstaunlich, wenn eine gute Nährstoffgabe ist und ein bisschen Wasser, wie schnell die sich entwickeln, weil da sind ja auch starkwüchsige Pflanzen dabei, die auch konkurrenzbedingt natürlich zusammentreffen, und da muss man schon so ein bisschen schauen, was sind Schnellentwickler, Langsamentwickler, die aber dafür wie beim Marathon länger aushalten, und schnellere, die dann vielleicht wieder verschwinden. Da muss man ein bisschen sich in die Pflanzenkunde der Präriepflanzen einarbeiten. Die Konkurrenz ist natürlich entscheidend, wie weit, das ist ja eine ganz starke Gemeinschaft, eine Ellbogengesellschaft, weil die hier in Norddeutschland doch noch stärker wachsen, als wenn wirklich der Faktor Wasser dann sehr begrenzt ist in der früheren Prärie in Nordamerika oder so. Und dort muss man dann sehen, das ist dann die Frage, wie pflege ich das dann, wenn sie erst eingewachsen ist? Und da gehören dann Kenntnisse, viel Beobachtung dazu. Es macht ja auch Spaß zu schauen, Mensch, was setze ich hier durch? Wem muss ich vielleicht helfen? Wo muss ich eingreifen? Wen muss ich unterstützen? Wen muss ich schon frühzeitig wieder teilen oder zurechtrücken? Also es sind dann diese spannenden Fragen der Pflege.
Zwei Jahre dauert es, bis so alles einigermaßen eingewachsen ist und sich die Pflanzen untereinander sozusagen ja zusammengeschlossen haben. Dann habe ich auch nicht mehr so viel Probleme mit dem sogenannten Unkraut, obwohl ja wahrscheinlich jede Pflanze, die da trotzdem noch wächst, obwohl ich sie nicht haben möchte, sagen würde, ich bin kein Unkraut. Ich habe einen eigenen Namen und habe auch eine gewisse Berechtigung, aber die zupfe ich in den ersten Monaten halt raus, und später nach knapp zwei Jahren kommt da nichts mehr durch.
Wenn man eine dichte Pflanzendecke dann erhalten hat und sie auch erhalten kann, dann ist das wirklich ein Aspekt, der zur Pflegeleichtigkeit so in dem Sinne dann beiträgt. Also was wir natürlich nicht haben, hattest du ja vorhin schon erwähnt, das sind so Wildpferde oder Wiesent, Bisons, Kojoten, Antilopen, die uns jetzt natürlich nicht helfen, auch das Ganze flach zu halten oder was weiß ich, zu regulieren. Also da müssen wir schon selber Hand anlegen.
Also der Bison, der bin dann ich, wenn ich im Februar mit der Schere rangehe und dann radikal alles runterschneide.
Ja, wir haben hier im Berggarten natürlich auch überlegt, Mensch, veranstalten wir mal so ein Präriefeuer, ne? Natürlich beobachtet, so in ja geeigneten, sicheren Bahnen natürlich, dass es nicht übergreift und zu einem Großflächenbrand dann wird oder sowas. Wir sind nur daran gescheitert, sonst wäre das ja vielleicht möglich, weil die Pflanzen das durchaus, wenn man es rechtzeitig macht, bevor sie natürlich ausgetrieben sind, mitmachen würden. Aber daran gescheitert, dass wir noch keine Lösung gefunden haben für unsere Kunststoffetiketten, weil wir es ja hier im botanischen Schaugarten ja alle etikettiert haben. Und die können wir nicht rausziehen und dann wieder zuordnen, wenn alles erst wieder gleich aussieht sozusagen. Das hat uns noch davon abgehalten, aber vielleicht hat jemand ja noch eine Idee, wie das möglich wäre.
Also statt des Feuers dann doch eher die Schere, und wie ich sagte, dann ja am Beginn des Jahres alles runterschneiden, so auf wenige Zentimeter, und dann kommt alles ordentlich wieder nach.
Ja, es ist natürlich eine Frage, wie ist die Ausrichtung des Gartens? Das heißt, liegt es ein bisschen offener oder ein bisschen geschützter? Weil wir haben festgestellt, wenn wir im Januar schon zurückschneiden, dann ist die Fläche ja relativ leer und brach. Aber dann kommen die Vögel, die quasi die Wühlmäuse holen, wesentlich besser an ihre Beute heran. Und das ist wiederum ein Vorteil. Grundsätzlich sagt man, Gräser ja erst im Frühjahr zurückschneiden. Wir können es natürlich auch von der optischen Ansicht her auch im Herbst zurückschneiden, aber den Gräsern bekommt das natürlich nicht so gut.
Und das Stichwort Wasser hattest du auch mehrfach schon angesprochen. Also auch der Präriegarten hier bei uns in Norddeutschland, der braucht ja schon ein bisschen Feuchtigkeit. Also ganz ohne Wasser kommt er natürlich nicht zurecht. Aber kann man das irgendwie verdeutlichen, um wie viel Prozent geringer der Aufwand vielleicht sein kann?
Wenn wir von Zahlen ausgehen, wir brauchen, was weiß ich, 650 bis 800 Millimeter Regen, dann gedeiht letztlich die klassische echte Prärie. Woran können wir das jetzt hier ablesen, wenn wir auch nicht so viel haben? Wann greifen wir ein? Das ist letztlich dann der klassisch, so du kennst das als gute alte gärtnerische Praxis, der morgendliche Blick. Wenn Pflanzen morgens noch schlappen, dann sollte man ein bisschen eingreifen. Die Frage ist immer die, was will ich für ein Bild erreichen? Möchte ich dann mehr so einen schmuckigen erreichen? Geht mir das nahe, wenn dann halt eine Blüte mal einen Tick eher vertrocknet? Oder möchte ich es im Optimum halten und jede, zwar nordamerikanische Pflanze, aber jede Pflanze zu seinem schönsten Punkt bringen? Dann muss ich natürlich mehr investieren. Oder ich sage, sie bleibt nur halb so groß. In ihrer Kargheit wird sie auch durchkommen. Das ist dann so ein Grenzfall. Es sieht dann aber natürlich aus. Aber dann ist es natürlich nicht so plakativ.
Die Vögel und Insekten haben wir ja schon ein bisschen zumindest angesprochen. Die Bienen sind ja bedroht, insbesondere die Wildbienen bei uns in Deutschland. Da gibt es ja große Probleme. Wie kann so ein Präriegarten denn ja so eine intakte kleine Insel sein, in der ich auch mit Insekten etwas anfangen kann oder besser gesagt, dass die da gut zurechtkommen? Also welche Pflanzen sollte ich da einsetzen, damit insbesondere auch die Bienen etwas davon haben?
Das Tolle ist ja die Vielfalt. Und wenn man bei dem Thema Prärie einsteigt, dann hat man eine ganze Palette von Präriekerzen am Anfang bis hin zur Fuchsbohne, Jochlilie, Silphie. Und diese Vielfalt letztlich, das ist eigentlich das, wo man dann viele Nischen besetzt, wo Wildbienen etc. dann versorgt werden können. Das Zweite ist, dass es natürlich dann eine Nektarquelle ist, einfach in späteren Bereichen, weil man dann ja noch eine spätblühende Fläche hat, wo die sich dann noch ernähren können, wo vielleicht sonst in den Gärten schon nichts mehr angeboten wird. Das ist eigentlich so das Tolle daran.
So ein Präriegarten ist ja auch mal eine ganz andere Gestaltungsweise. Man hat ja sonst so die Blumenrabatten, man hat vielleicht Rosen stehen und da ist es mal so ein bisschen ja naturwüchsiger, ich will jetzt nicht sagen in Richtung Bauerngarten, aber es ist so dieser Mix, der da zusammenkommt und der das Ganze so unheimlich lebendig macht. Wie ist das so? Kann man da dann auch gut entspannen, wenn man vor dem Präriegarten vielleicht im Liegestuhl sitzt oder liegt? Heißt ja Liegestuhl, nicht Sitzstuhl. Also ist da so ein großer Wohlfühlfaktor vielleicht für den Gärtner oder für die Gärtnerin auch nachzuvollziehen und spürbar?
Ja, an den Gärten kann man schon ablesen, na, was für ein Charakter wird wohl der Gartenbesitzer haben. Und wenn jemand sich darauf einlässt, meinetwegen auf Vielfalt, auf so ein bisschen nicht vielleicht das letzte akkurate Blatt eingefangen und weggefegt, wenn man sich darauf einlässt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf seine Lebensart. Grundsätzlich habe ich hier natürlich zwei so Beobachtungen gemacht. Die einen stehen vor dem Präriegarten und sagen, oh wei, was ist denn das hier für ein Chaos, für eine Unordnung? Und die nächsten sagen, boah, das ist Vielfalt, man kann schauen, entdecken, immer wieder neu, wie sich das jedes Jahr anders entwickelt, wie sich was verändert, weil manches mehr Raum gewinnt, anderes weniger. Und das ist letztlich so das, wo man sich drauf einlässt, wo man sagen kann, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir.
Und wer es jetzt mal ausprobieren möchte, wer sagt, ja, mal schauen, ob das tatsächlich zu mir passt und ich möchte so einen gewissen Bereich meines Gartens eben umgestalten und den in einen Präriegarten verwandeln. Welche Pflanzen würdest du da empfehlen? Welche, ja, vielleicht 10 Pflanzen ungefähr, die ausreichen, um einen ja, Gartenbereich schon ganz toll in einen Präriegarten zu verwandeln?
Ja, also ich würde konkret anfangen mit Gräsern, die so quasi das Raster bilden oder so die Stabilität der Pflanzung dort bilden. Da ist zum Beispiel dieses schöne Tautropfengras, was man dann, was auch gar nicht so hoch wird und so schön nach Vanille duftet, man ordnet das so einem Gras gar nicht zu. Oder das Fontänenbartgras oder die Rutenhirse. Und wenn man da so eine gewisse Struktur geschaffen hat, dann kommen die Klassiker erstmal. Natürlich darf der Sonnenhut, der sowohl der rote als auch der weiße, als auch der Gelbe natürlich nicht fehlen. Die Sonnenbraut ist so ein Klassiker, die Goldrute, vielleicht die Flammenblume auch, der Bartfaden, Mohnmalve, da muss man dann schauen. Und das ist auch so ein bisschen Sammlerleidenschaft. Man muss ja nicht so zum einen auf einem Startschuss wie in der Formel 1 oder sonst was am Startpunkt stehen, sondern man kann ja etwas dazu pflanzen, ergänzen, wieder rausnehmen, wenn es zu stark wächst und so sich dann die Linie ergibt. Eine schöne Staude ist noch die Prachtscharte, die ja mit ihren violetten oder auch weißen Blüten, je nach Sorte, dann auch nochmal einen sehr schönen aufrechten Aspekt bildet.
Ja, das war doch mal noch am Ende ein guter Hinweis für alle, die eben loslegen wollen mit ihrem eigenen Präriegarten, die sich also den Traum von dem etwas einfacher zu bewirtschaftenden Garten erfüllen wollen, mit weniger Wasser zurechtkommen und auch den Pflegeaufwand so ein bisschen in Grenzen halten wollen. Das war der Natur- und Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen, heute zum Thema Präriegarten. Mein Gesprächspartner war Ingmar Guldner, Gartenmeister im Berggarten Hannover. Danke, Ingmar, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, hier bei dir zu sein und mit dir über Gartenfragen zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann, ja, gibt es den nächsten Podcast in Sachen Garten.
Ja, über Garten zu sprechen ist eins, aber Erfahrungen sammeln ist das andere, also nichts wie in den Garten.
Alles Möhre oder was?
Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen.